Guten Tag und vielen Dank, dass Sie Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern hören. Heute mit Folge 18. Und die widmet sich dem neuen Roman von Annegret Held. Das Verkehrte und das Richtige, so heißt er. Und er ist erschienen, wie fast alle Bücher von Annegret Held, im Eichborn Verlag. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Gäste sind die SBR, Kulturjournalistin und Lyrikperformerin Kerstin Bartler und die Autorin, wie sie leibt und lebt und liebt. Und das macht sie, die aus dem Westerwald stammt, der in ihrem Leben und in ihren Büchern eine sehr große Rolle spielt, seit vergangenem Jahr in der Nähe von Kaiserslautern. Annegret Held wurde 1962 in Pottum geboren. Ich weiß nicht, wo das liegt. Es liegt also offenbar im Westerwald. Und sie hat nach Abitur und sozialem Jahr Polizistin gelernt und ist in Darmstadt im Streifendienst tätig gewesen. Davon erzählt ihr erstes Buch, das 1988 erschien und verfilmt wurde, wie übrigens auch die Romane »Das Zimmermädchen« und »Die letzten Dinge«. Danach hat Annegret Held in Heidelberg Ethnologie und Kunstgeschichte studiert, was übrigens in diesem neuen Roman eine große Rolle spielt. Zu einem guten Drittel ist er auch ein Heidelberg-Roman der 80er Jahre. Und sie hat verschiedene Jobs, von der Altenpflege bis zur Sicherheitsassistentin, zum Leben und Überleben machen müssen, weil man in diesem Land selbst als prima Autorin mit einem Haufen Büchern nicht vom Schreiben leben kann. Das Verkehrte und das Richtige ist also, wenn ich recht gezählt habe, das 12. oder 13. Buch der Autorin, die vor ein paar Tagen ihren 60. Geburtstag gefeiert hat. Soll ich dich dazu beglückwünschen, ob das ist Beileid aus?
Ich wollte das eigentlich ignorieren, aber zu spät. Nee, es macht mir nichts aus. Ich habe ja ein sattes Leben hinter mir bis dahin. Die 60 habe ich mir verdient. Und ansonsten ist es halt ein bisschen mehr Reparaturaufwand, Instandhaltung. Aber wir sind die Babyboomer. Wir haben eine Unmenge an Lebenskraft und Plänen und Zielen. Also da, das ist mir eigentlich egal.
Zunächst zu einem Punkt, der bei uns bei Podcast Literatur oft zu kurz kommt, nämlich was ist der Inhalt des Buchs, was für eine Story hat es, was hat es für eine Handlung. Es beginnt, glaube ich, mit einer Rückblende auf den Polizistenstreifendienst in Frankfurt oder beginnt da, ne?
Ja, das war ineinander verwoben. Also die Hauptfigur, mein alter Ego, war ja Polizistin und das waren die 80er Jahre. Da war noch eine Frau einzig allein auf dem Revier. Also es gab mehr Hunde als Frauen und es gab mehr Pferde als Frauen. Und es war ein Novum. Also ich meine, es war auch sehr gewalttätig. Es war Darmstadt und Frankfurt gewalttätig und lange Nächte und das Verbrechen von Darmstadt, Schlägereien und so weiter. Und dann hat die Protagonistin eben immer das Heimweh ins Dorf. Und das Dorf ist ja die heile Welt dagegen. Und als sie dann ihren Kommissar, in den sie so verliebt ist, nicht kriegt, dann geht sie nach Hause, wo dann gerade ein großes Feuerwehr- und Musikjubiläum ist. Und die Anna in dem Buch soll eine Festdame sein. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen aberwitzig. Ich mag ja gern aberwitzig. Und sie geht dann mit 12 anderen mit hohen goldenen Schulterpolstern und hohen Hacken der Parade voran und kommt dann ins Zelt, wo sie dann auch ganz schnell ganz besoffen ist. Und da wird ihr so ein neuer Pfarrer präsentiert. Und der ist nicht ohne und das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Das ist der Anfang. Vielleicht liest du sie einfach mal, Seite 8 und 9 und 10 und 11.
Wir schrieben das Jahr 1987. Ich war Polizeibeamtin des Landes Hessens und ich hatte eine Mütze und einen Schlagstock und eine Handfeuerwaffe mit 9 mm, die genug Durchschlagskraft hatte, um einem flüchtenden Fahrzeug den Reifen zu durchschießen. Ich trug ein senfgelbes Hemd und einen grünen Schlips und Handschellen und ein Ersatzmagazin, mein Reizstoff-Sprühgerät und eine ABC-Schutzmaske. Ich war 25 Jahre alt. Jede Nacht fuhr ich mit meinem Kollegen durch das verbrecherische Darmstadt und nahm Schläge in der Stadtschenke fest oder besoffene Huren vom Straßenstrich. Ich sammelte aus dem Seniorenheim entlaufende Alte, warf mich zwischen prügelnde Ehepaare oder sortierte Blechmüll von den Straßen. Eigentlich hatte ich immer in Frankfurt-Streife fahren wollen. Mein Herz schrie nach Frankfurt, aber ich war nun mal in Darmstadt gelandet. Und das war das Schicksal, und das musste ich jetzt aushalten. Immerhin hatte Darmstadt einen großen Puff Richtung Pfungstadt, und den durfte ich mehrere Male durchsuchen. Ich liebte es, überall hineinzugeraten, wo ein normaler Mensch nicht hin durfte, und ich konnte nicht genug davon kriegen, meine Nase in Verderben, Sünde und Verbrechen zu stecken. Die Sünde roch nach Lucky Luft und abgestandenem Sekt und mit Fell bedeckten Freierbetten. Sie roch nach Zigaretten und Schnaps und Sperma und Parfüm und manchmal auch nach Blut. Die langen Nächte fallen mir ein, die Schlaflosigkeit, die trüben Tage mit Knochenschmerzen wie verkaterte Tage ohne Suff, die Qual in den Klamotten, der steife Polizeikragen mit dem würgenden grünen Schlips, die doppelseitig gestrickte gemütliche Polizeijacke. Ich erinnere mich an Kartoffelpufferbraten in der Nachtschicht mit der dicken Knarre an der Seite, die schwer war und immer drückte. Ich war noch von allem zu beeindrucken. Schläger und Messerstecher, frisch verprügelte Frauen, erbrechende Jungs auf den Revieren, alles machte mir Eindruck. Alles schrieb ich nieder. Ich kam nicht nach mit Schreiben. In meiner Beamtenbude im Rheinhaus von Eberstadt hatte ich einen wackeligen Tisch in einer kleinen Küche mit Efeuranken und hohen Fenstern. Dort breitete ich meine Tagebücher und Notizblätter aus, und was auf der Polizeidienststelle nur ein kleiner, dürrer Eintrag mit Stempel im Tätigkeitsbuch war, wurde in meinen Spiralheften zu atemberaubenden Geschichten von Leidenschaft, Lust und Verbrechen. Ich wäre vielleicht noch ewig Streife gefahren, noch ewig. Wäre da nicht der vermaledeite Funk gewesen, dieser schreckliche Funk, der mir das Leben schwer machte. Es war vielmehr eine einzige männliche Stimme unter den vielen, die durch den Äther drangen, um Fahrraddiebstähle zu überprüfen oder eine Trunkenheitsfahrt. Sie drangen von irgendwoher in den kleinen Innenraum meines Streifenwagens. Und die eine Stimme trennte die schnöde, verderbte darmstädtische Nacht von der grenzenlosen Süße des Universums. Diese Stimme war überirdisch, besonnen, dunkel. Und ich liebte sie so sehr, dass ich Verbrecher laufen ließ und verzankte Huren am Wegrand stehen ließ. Wenn seine Stimme erklang, wurde ich in den Grundfesten meiner Seele erschüttert. Alles klirrte in mir wie altes Geschirr in der Vitrine. Meine Hände sanken und meine Schultern sanken und mein Herz sank, während die Stimme des Universums ein Kennzeichen durchgab oder einen Namen buchstabierte. Konrad, Otto, Siegfried, Ludwig, Otto, Wilhelm, Siegfried, Konrad, Ida, Koslowski, geboren am 28.07.48 in Schwanemünde. Negativ. Wenn er die Fahndung durchgab nach einem gelben Audi, fand ich niemals einen Audi, sondern gab ihm einen grünen Mercedes durch. Die wunderbarste Stimme der Welt ließ mich schwermütig werden und arbeitsunfähig. Einst hatte die Stimme mir Liebesworte ins Ohr geflüstert und mich Entchen genannt. Einst waren wir gemeinsam Streife gefahren und bei jedem Kuss hatte die Anhaltekelle gestört und das Funkgerät und die Schreibplatte, die Knarren und die Handschellen und der Sicherheitsgurt und die Handbremsen, alles und alles war im Weg gewesen, wenn unsere glühenden Herzen zueinander drangen. Besonders aber seine Frau. Ich musste ihn vergessen. Ich konnte ihn nicht vergessen. Er hörte nie auf, Kennzeichen durchzugeben. Und die Kennzeichen aus dem Sternenhimmel drangen in mein Herz. und das Herz sank, bis es stillstand, und auf jeder Streifenfahrt starb ich 100 Mal. Heinz war meine große Liebe und würde es immer sein. Ich konnte keine Streife mehr fahren, es ging nicht mehr. Sollten doch die Huren allein über den Straßenstrich stolpern, sollten sich doch alle Autos zu Schrott fahren, sollten die Eheleute von Darmstadt sich den Schädel einschlagen. Ich konnte ihnen nicht mehr helfen, solange die Stimme des Universums mich halb umbrachte im einsamen Dunkel des nachtschwarzen Darmstadt, nur ab und zu erhellt von dem blinkenden Blaulicht auf unserem Dach. Wenn ich das Verbrechen von Darmstadt nicht mehr ertragen konnte, wenn ich der allgegenwärtigen Stimme aus dem Orbit entfliehen wollte, dann musste ich heim in mein Dorf.
Dahin fährt die Protagonistin auf ihrer Flucht vor dem geliebten, aber letztendlich nicht erreichbaren, weil verheirateten Kollegen und trifft dann im Westerwald, das Dorf ist unverkennbar, im Westerwald, auf die nächste Pfütze, hätte ich fast gesagt.
Baustelle.
Auf die nächste Baustelle. Ja. Das war nicht ganz der Anfang. Der Anfang des Buchs ist sozusagen die Begründung, warum es geschrieben wird. Oh. Und es gibt eine Klammer dieses Anfangs, die ganz am Ende wieder aufgegriffen wird, nämlich ein Gruß an die Tochter.
Ja.
Kerstin, dich hat das ganz glücklich gemacht, dass das Buch, aber ich glaube auch die anderen, dass sie positive, gut ausgehende Schlüsse haben.
Ja, zumindest erscheinen sie mir so. Also ich finde auch die Anfänge, also ich habe auch nicht alle Bücher gelesen, aber das werde ich noch tun, weil ich jetzt so begeistert davon bin und auch diese Sprache so besonders finde. Aber ja, diese dörfliche Welt oder diese ganz eigene Welt, die ich finde sehr geprägt wird durch diese Naturbilder, also das hat mich sehr angesprochen. Ich bin jetzt eine, die kommt aus dem Pfälzerwald und da finde ich es auch sehr schön. Deshalb kann ich diese Liebe zur Natur total gut verstehen. Ich finde es toll, dass das, was ich jetzt gelesen habe, dass da oft, dass es losgeht mit einer Naturbeschreibung. Also da fehlen ja gerade noch die botanischen Namen oder so. Ja? Jetzt bin ich bin eine große Gartenliebhaberin. Ich kenne die zum Teil, diese Blumen, die da genannt werden und denke, das zieht mich sofort rein in sowas ganz Akkurates eigentlich. Wo ich denke, es geht zwar um eine Landschaftsbeschreibung, aber da ist jemand sehr gründlich. Das finde ich ist der Anfang. Und wenn ich dann, um jetzt das da schon mal vorwegzunehmen, beim Schluss fand ich es wirklich außergewöhnlich für eine Frau, die heute schreibt, dass es eben kein offener Schluss ist, wo es dann weiß, okay, entweder haben sich die Liebenden jetzt gefunden oder doch getrennt oder meistens bleibt es ja irgendwie in der Luft, was ich finde, was man auf sehr hohem Niveau tun kann. Habe ich gar kein Problem damit, das kann auch sehr schön sein. Aber ich finde es ungewöhnlich, dass du sozusagen den Sack zumachst. Für mich klingt es alles sehr versöhnlich. Auch wenn es jetzt nicht ist und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist es ja nicht. Aber ist es so intendiert?
Ja, ich passe nicht so ganz zur gegenwärtigen Literatur in Deutschland. Ich bin halt fasziniert von der Geschichte, von dem Stoff. Und der kann auch schwer sein und der kann auch sehr schmerzhaft sein. Der kann wild und verwegen und der kann alles haben. Der kann auch sehr witzig sein. Aber ich mache das eben gerne rund. Ich kann natürlich ein Buch schreiben, wo jeder Satz darauf hindeutet, was ich für eine intellektuelle Autorin bin. Aber mir liegt an dem Stoff, mir liegt an den Figuren und mir liegt auch daran, in welche Stimmung ich den Leser entlasse. Und ich denke immer, ich habe viel gesehen bei der Polizei. Ich habe in Altersheimen gearbeitet. Ich habe ganz, ganz viel schlimme, schwere Sachen gesehen. Und dann denke ich, die Zeit, die man beim Schreiben hat, kann man doch eigentlich auch eine Verantwortung dafür übernehmen, welche Stimmungen man erzeugt. Und dass man sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen Leben hilft. Für viele Leute ist das Leben schwer. Und man kann auch einfach mal wieder so eine Kurve kriegen. Und ich liebe es, meine Leute lustig zu entlassen oder sagen, ja komm, es war schwer, aber jetzt wird es auch wieder gut. Das ist für mich ein schöner Schluss. Es gibt einen beschissenen Schluss, den ich hatte in einem Roman. Da wollte ich auch den hehren Ansprüchen genügen tun. Und dann schlittert die Autorin so halb gar aus dem Roman raus. Und das gefällt mir heute noch nicht. Ich mache es lieber so.
Ja. Denn auch mir fällt es auf, es ist anders, es passt nicht so ganz in die Zeit. Ich finde, es hat auch viele Bücher haben so streckenweise so einen kleinen Retro-Touch, ja. Ob es am Dörflichen liegt oder so, ich weiß es nicht. Wobei wir neulich ja gerade den Frank Meyer da hatten, der auch ganz arg an seinem Dorf ja hängt und uns ähnliche Dinge erzählt hat, wie wichtig das für ihn ist als Quelle, obwohl er dann in die Welt geht und bei ihm, er erfindet sich immer, weil er Spaß dran hat, ein Verbrechen und so und da passieren groteske Morde und sowas. Aber da ist auch das Dorf so als Kraftquelle ganz wichtig. Da haben wir uns auch über den Heimatbegriff unterhalten, ja, wie man damit umgeht. Und da haben wir damals schon gesagt, es ist nicht so ganz einfach, weil Heimat, gerade natürlich als deutscher Autor, als deutsche Autorin, hat immer so, muss man aufpassen, ob es nicht irgendein Geschmäckle kriegt oder so, dass dieses Schollmerbach, das ja immer auftaucht, dass es ganz viel mit deiner echten Heimat zu tun hat, ne?
Ja, man soll ja davon schreiben, was man kennt. Das ist einfach ein sehr authentischer Stoff. Und das ist ja auch nicht nur schön. Also wer meine Romane liest, der sieht, da war auch viel Armut, da war Suff, da war ja auch Elend, Kindstode und so weiter. Weil die sind vielleicht dadurch, dass sie so schicksalsgeplagt waren, sehr aberwitzig. Und dieser Witz, der so aus so einem ganz bestimmten Kolorit kommt, der interessiert mich. Heimat habe ich mir nie die Frage gestellt. Ich denk schon auch, mein Gott, Schollmerbach, immer Schollmerbach, dauernd schon wieder Schollmerbach, kommst du denn aus diesem Dorf nie raus? Und ich habe ja auch Romane, die in Frankfurt spielen oder dieser Altenpflegeroman oder das Polizeibuch schon. Aber ich bin gefesselt von Stoffen. Und wenn ein Stoff bei mir Bing macht, dann ist es mir egal, ob der jetzt in einem Dorf spielt oder der Stadt oder irgendwas. Ich bin auch oft in Berlin oder in Frankfurt und schau mir das auch an, was die machen, und Stoffe sind auch schon totgeritten. Dieses Land, das fasziniert mich als Stoff. Und man kann es auch wunderbar verhunepippeln. Also da gibt es Szenen, die sind so Brüller. Und das liebe ich halt beim Schreiben.
Ich finde, das ist auch der große Genuss, wenn man es liest. Wird ja niemand so richtig lächerlich gemacht. Es wird nie verächtlich. Aber ich frage mich dann schon, was ist das, was auch diese Anna da zurückzieht. Was ist es, was sie dahin zurückzieht?
Jedes Kind wird seine Eltern lieben und sind sie noch so bösartig und bescheuert. Und so wird jedes Kind, das auf dem Dorf geboren ist, zu einem Gutteil das Dorf und die dörfliche Umgebung, die Natur zum Beispiel, lieben, auch wenn es später abgehauen und ganz woanders hin gekommen ist. Also ich lebe ja da in dem Dorf und in dem Haus, in dem ich in die erste Klasse gegangen bin. Ich habe keinen Bezug zu dem Dorfleben. Ich wollte weg, weil weg sein hieß Freiheit von diesem doch eben auch beschränkten Dorfleben. Aber ich beziehe einen Großteil der Identität, und darum scheint mir es eben auch zu gehen, und das scheint der Grund zu sein, nämlich die Konstruktion oder die Konstitution von Identität, von Ich, hat was mit der Natur und mit dem Dorf zu tun. Also mit der Umgebung, in der man groß geworden ist. Das gilt für ein Kind, das in der Subsahara groß geworden ist, das gilt für ein Eskimo-Kind und für ein Westerwaldkind. Ja. Einverstanden, oder?
Ja, Dörfer sind ja auch verschieden. Also ich habe mein Dorf nicht als eingrenzend, sondern als bereichernd und erdend empfunden. Ich wehre mich einfach, es gibt so oft Darstellungen von Dorf, beim Tatort, in Erzählungen, in Romanen, da sind die Dörfer dann immer abweisend, die Leute sind leicht beschränkt, die sind fremdenfeindlich, die sind verschroben, und so war mein Dorf nie. Die waren immer offen, die mussten zum Arbeiten suchen, oft in die Fremde, dann kamen die wieder und brachten alle Untugenden mit. Und auch heute noch, also wir haben ukrainische Flüchtlinge, da wird es so drum gekümmert. Wenn man Soziologie sich anschaut, dann ist es ein Dorf die gesündeste Lebensform überhaupt. Du hast eine überschaubare Zahl von Menschen. Es gibt viele, die haben so eine Rolle, das ist der Wirt, das ist der Pfarrer, das ist der und so. Das ist sehr, sehr, sehr gesund für ein Kind. Vielleicht muss man Dorf auch mal anders sehen. Also ich bin ja von da auch weggegangen und konnte immer wieder heimkommen. Das Dorf war immer meine Mutter, mein Schoß.
Die kritische Heimatliteratur in der deutschen Literatur, in der gegenwärtigen deutschen Literatur, ist ja so um die 70er Jahre entstanden. Es waren Leute wie Achternbusch, es waren Leute wie Krötz oder Leute wie Bauer, die die ersten alternativen Heimat Geschichten und Heimatromane geschrieben haben, die eben nicht eine blinde, heimattümelnde und verlogene Beschreibung und Verkörperung des Dorfes und der Heimat waren, sondern die die Heimat kritisch gesehen haben, aber auch positiv, weil wenn sie sie nicht irgendwo und irgendwie positiv gesehen hätten, hätten sie ja keine Heimatromane geschrieben, sondern was weiß ich, Berlin-Alexanderplatz, weiß der Teufel was. Ja, und in dieser Tradition sehe ich auch die Annegret Held, sehe den Frank Meyer, über den wir neulich geredet haben, und sehe den Eifeler Norbert Scheuer, ein ganz wunderbarer Autor, die in der Tradition dieser nunmehr 50 Jahre alten, neuen und alternativen und anderen Heimatliteratur stehen, die beides zeigen. Und wir haben mit den drei, wenn ich da jetzt jemanden vergessen habe, bitte verzeiht es mir, wirklich vorzügliche Vertreter in Rheinland-Pfalz. Was war dir denn selbst wichtig bei diesem Buch, das Verkehrte und das Richtige? Was für ein Buch wolltest du schreiben? Warum wolltest du es schreiben? So wie es am Anfang und am Ende steht, als Erklärung für die mittlerweile erwachsen gewordene Tochter. Ja?
Ja, diese Geschichte, die ja schon etwas nah ist auf meinem Lebenslauf, sagen wir mal so, dass das ein Stoff war, das war mir immer klar. Dass sich das schreibt wie Sahne und Butter, das war mir immer klar. Dass es abstrus genug ist und auch lustig genug und auch traurig genug, um was auszulösen, das war mir immer klar. Aber natürlich mit sowas dann an die Öffentlichkeit zu gehen, ist mir schwer gefallen. Als dann eines Tages mein Kind fragte, wie war das, und mir sagte, sie will einen Film machen über ihre Entstehung, sagte ich, ach du Liebe, sagte ich, ach du, aber weil das mein Kind ist, die ich wunderbar finde, habe ich gesagt, gut, also jetzt ist es soweit, jetzt muss es passieren, das muss jetzt raus, das muss geschrieben sein und ich schreibe das. Als es dann fertig war, hat sie behauptet, das hätte sie nie gesagt, sie würde einen Film machen, das wäre erfunden und so weiter, und da stand ich da mit meinem Buch. Und dann lag es nochmal 5 Jahre, weil es natürlich Befindlichkeiten gab, weil Menschen da vorkommen, die noch leben, die unschwer zu erkennen sind. Und wir haben mit Verleger und Lektorat und Presse und dem Justiziar also lange, lange überlegt, wie wir es machen, weil natürlich ein Pfarrer da drin vorkommt, weil Gemeinde vorkommt und so weiter. Aber letztendlich brauchte ich Geld, ich war alt und ich brauchte das Geld. Nein, ja, doch. Und ja, dann ist es draußen.
Ja, aber kein Mensch, der nicht unmittelbar aus der Umgebung kommt und alt genug ist, um diese doch Jahrzehnte zurückliegenden Vorfälle, soweit sie das Buch überhaupt ausgelöst haben und soweit sie autobiografisch sind, das kann niemand erkennen heute. Also ich sehe da kein Problem. Ich sehe es auch als überhaupt nicht wichtig an, ob das autobiografisch inspiriert oder erfunden ist. Mhm. Wir kennen natürlich alle, die mit Literatur viel zu tun haben, die auf Lesungen sind, oft die Frage des Publikums, ja, ist das denn autobiografisch? Und ich habe vergessen, von wem es war, eine wunderbare Schlussfolgerung daraus gelesen, die funktioniert so. Liebe Leute, nicht wichtig ist, was bei dem Autor autobiografisch war oder ist, als Hintergrund von der Story des Buchs, sondern ihr müsst euch fragen, inwieweit ist das Buch denn für euch autobiografisch? Nur das ist eine fruchtbare Frage, die ganz verblüffende, überraschende, neuartige Antworten zutage fördern kann. Während die Frage, was ist da jetzt beim Autor autobiografisch oder nicht, relativ langweilig ist.
Mir ist es auch so gegangen, dass ich mich wirklich bis zu der Faschingsfeier, da auf dieser Faschingsfeier sagen, die Jungs da, die dabei sind, auf einmal zu ihr Anne gerät als Spitznamen. Und da erst habe ich gedacht, Also ist es offenbar doch autobiografisch. Und bis dahin dachte ich, das ist so klasse konstruiert und das ist so fein erzählt und das läuft so gut, das kann nicht alles echt sein. Also ich habe das von der Form des Buches her, habe ich lange in Frage gestellt und gesagt, es tut als, so, als wäre es ein autobiografischer Roman, aber es ist grandios gemacht, weil ich würde es glauben. Als dann so ein paar kleine Hints dann so kamen, dachte ich, ah, wahrscheinlich ist es das doch, aber großartig, weil es verrät nichts. Obwohl es natürlich ganz viel Intimes erzählt, verrät es nichts, finde ich, zu arg.
So ist es auch. Das eine ist ein Buch. Es ist vollkommen unwichtig, wie stark oder wie sehr und zu wie viel Prozent das autobiografisch ist. Denn das eine ist ein Buch und das hat seine ganz eigene Dramaturgie. Und die muss stimmen als Roman, als Buch. Ja. Und das Leben von der Anne Kretel, von der Autorin, hat eine ganz andere Dramaturgie gehabt als nun dieses Buch. Das eine ist ein artifizielles Produkt, das andere ist jahrzehntelang gelebtes Leben. Die können nicht identisch sein.
Ja, schön gesagt. Ich wünsche, mein Dorf würde das auch so sehen. Eine Buchhändlerin, die ist aus Heidelberg. Sehr gute Buchhändlerin, die wusste nichts davon. Dann kam dieses Buch und sie war vollkommen irritiert. Dann hat sie ihr Publikum gefragt, also die Leute aus der Gegend. Und hat gefragt, was war denn das jetzt mit dem? Und alle Leute sofort, das war nämlich so. Und der und der und die und die.
Das sind die Sonderfälle, wenn man sozusagen das vor Ort irgendwie liest.
Aber ich meine, im Grunde, also alle meine Romane haben reale Bezüge, weil ich finde, das Leben ist so leidenschaftlich und so kurios und so erzählenswert, dass ich meine Zeit gar nicht mit Fiktion verbringen will, sondern ich finde, das Leben sollte in Szene gesetzt werden, finde es großartig, habe da auch nochmal überhaupt keine Probleme, aber mit diesem Buch bin ich doch sehr verwundbar und ich habe damit normalerweise keine Probleme. Aber mit diesem Buch bin ich verwundbar.
Kerstin. Ja, also ich kann das nachvollziehen, diesen Gedanken, finde aber auch, man hat wenig Ansätze in dem Buch, um zu verwunden, sage ich mal. Es ist so kunstvoll ehrlich, dass ich finde, das ist auch ein Schutz. Und ich habe dann aber gedacht, ist das Buch jetzt auch quasi die Folge aus vielen anderen, in denen du auch ja schon Protagonisten aus der eigenen Familie erzählt hast oder deren Geschichte erzählt hast, wo ich mir dann dachte, ich glaube nicht, dass das erste Buch von dir hätte sein können,
nein,
sondern das ist eine Konsequenz aus einer langen Entwicklung. Und dann habe ich mich auch gefragt, weil ja Schollmerbach auch immer wieder auftaucht, hat nicht im Lauf der Jahre, wo du über Schollmerbach sprichst und das ja immer lebendiger wird in den Büchern, hat es da auch ein Eigenleben bekommen? Also gibt es für dich dieses Schollmerbach quasi als Ort, der dann doch nicht natürlich identisch mit Pottum ist? Ist es gewachsen, entwickelt in den Büchern, in der Arbeit?
Auf jeden Fall. Also sobald man es schreibt, bekommt es ein Eigenleben. Das ist dann irgendwann gar nicht mehr mein Schollmerbach. Das ist dann schon, der Martin Lüttke hat gesagt, ein literarischer Ort, an den man immer wieder zurückkommt. Und vieles, dem ich diesen Namen gegeben habe, weiß ich auch gar nicht. Zum Beispiel Armut ist ein brennend Hemd oder die Räuberballade. Da hole ich mir schon historische Fakten, die aber auch nicht zwingend in diesem Dorf stattgefunden haben müssen. Auch hier dieses neue Buch sollte gar nicht Schollmerbach heißen. Ich habe gedacht, ich kriege einen an die Waffel, immer Schollmerbach. Leser kriegen einen an die Waffel. Ich denke, ich hätte sie nicht mehr alle. Also ich hatte alle möglichen Namen und der Verlag hat einen Namen an den durchgeschnitten. Das ist doof, nee, das ist zu kitschig, nee, das ist. Also gut, einmal Schollmerbach, immer Schollmerbach.
Es ist ja ein prototypischer Name für Heimat. Es ist ein Dorf im Westerwald und es könnte auch 100 oder 200 andere Dörfer sein im Westerwald. Also, glaube ich, entscheidend ist, dass es ein Dorf in einer ländlichen Umgebung ist, die liegt natürlich im Westerwald, was man an dem übrigens sehr vorzüglich und äußerst sparsam eingesetzten Dialekt oder der Dialektfärbung von dem einen oder anderen Wort sieht. Du schreibst zum Beispiel Wasserbassin nicht korrekt mit S-S-I-N, sondern ja, Basseng, wie man es spricht.
Chaiselong. Potsdam.
Ich hätte jetzt aber doch ganz gern ein größeres Stück aus dem Roman gehört. Eine tumultuarische Szene, die ich mir ausgesucht habe, die in der Kirche spielt. Ja, und
dann Allerheiligen.
An Allerheiligen.
Allerheiligen, ja.
Das ist auf Seite 126.